Kürze stehen die Gewinnerinnen und Gewinner fest, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Skobel von der Berlinale, dem wahrscheinlich größten Kulturereignis in Deutschland, zumindest mit internationaler Wirkung. Berlin ist bekannt für Qualität von Filmen, inzwischen auch für Stars und vor allen Dingen natürlich für das Wetter. Und das unterscheidet Berlin tatsächlich von anderen Filmfestivals, beispielsweise von Cannes und Venedig. Normalerweise treibt einen Berlin schon rein meteorologisch ins Kino um diese Jahreszeit, aber die guten Filme tun natürlich dann ein Übriges. Mit dem Wetter hängen die Filme tatsächlich insofern zusammen, als man sagen könnte, in Berlin sind die Filme immer etwas rauer, etwas eckiger, etwas kantiger, mit einem Begriff, etwas politischer als bei anderen Festivals. Nun ist es mit der Politik im Film nicht so wie im richtigen Leben, dass man von einem Tag auf den anderen sagen kann, ich habe keine Lust mehr und dann haben wir keinen Wirtschaftsminister mehr. Wen einmal die Leidenschaft für den Film gepackt hat, der Geist der Kultur gepackt hat, den lässt er so schnell nicht mehr los, vor allen Dingen, wenn eine Menge Geld investiert ist und die eigene Existenz davon abhängt. Film verbindet ja immer Unterhaltung, Geschäft und auch Kunst. Aber bevor wir zur Krise und den Auswirkungen aufs Filmgeschäft und auch aufs Filmschaffen kommen, aber auch den möglichen Chancen, will ich Ihnen zunächst mal zeigen, warum die Berlinale nicht nur ein so glänzendes, sondern vor allen Dingen auch ein aufregendes Festival ist.
Die Berlinale gewinnt von Mal zu Mal an Bedeutung. Nicht zuletzt, weil immer mehr internationale Stars allabendlich vom Olymp herab aussteigen. Eine der meistfotografierten Frauen in dieser Woche ist Superstar Tilda Swinton, die Jurypräsidentin der Berlinale. Jeder signiert sein Porträt im Berlinale-Palast. Clive Owen ist der neue Action-Hero in dem Eröffnungsfilm The International. Regie bei dem internationalen Thriller führte der Hitchcock-Fan Tom Tykwer. Ihr lagen alle zu Füßen. Kate Winslet war die andere Leading Lady des Festivals. Der Titanic-Star präsentierte die Literaturverfilmung Der Vorleser. Noch auf dem Weg in die Riege der Topstars, Gael García Bernal, ein mexikanischer James Dean. Die nächste Charmoffensive kam mit Michelle Pfeiffer. Sie spielt in Cherie eine gealterte, aber immer noch sehr schöne Kurtisane, die einen jungen Mann verführt. Ihr folgte einen Tag später Demi Moore. Ihren jungen Mann gibt es nicht nur auf der Leinwand. Sie hat ihn im richtigen Leben gefunden.
Stars und Glamour, das heißt für das Publikum normalerweise Big Budget. Sie sahen gerade Demi Moore, die ja zusammen mit Alan Barking und Parker Posey in dem Wettbewerbsfilm Happy Tears spielte. Aber auch Prominenz kann enttäuschen, denn in meinen Augen ist Happy Tears eine höchstens, sagen wir mal, mittelmäßige Produktion, die es vermutlich nur aufgrund des Promi-Faktors überhaupt in den Wettbewerb geschafft hat. Geld und Qualität, aber das wissen Sie, gehört nicht zwangsläufig zusammen. Allerdings gibt es im amerikanischen Filmgeschäft zumindest so eine Art Faustregel, großer Name, große Rechnung, also auch Big Budget. In Amerika hat das Kino inzwischen fast den Umsatz der Waffenexporte, das sind rund 96 Milliarden US-Dollar, erreicht. Und noch im letzten Jahr hat die amerikanische Filmindustrie gesagt, 2011, da werden wir es knacken, da werden wir die 100 Milliarden Dollar Marke endlich haben. Man ahnt, dass sich die Finanzkrise irgendwie auch auf das Filmgeschäft auswirken muss. Die Frage ist nur, wie? Denn Kino ist ja nicht nur Geschäft, sondern eben auch Unterhaltung und Kunst und gelegentlich sogar auch ein Versuch, gesellschaftlich etwas zu verändern. Also, wie sieht es mit Big-Budget-Produktionen in Deutschland aus und vor allen Dingen, was bedeutet das eigentlich hier bei uns? Dass Kino gelingt oder sowas wie die Berlinale gelingt, das hängt nicht zuletzt mit solchen Leuten zusammen wie meinen Gästen, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Zunächst Thomas Peter Friedl. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Lange Jahre Vorstand bei der Constantin Film AG, eine der erfolgreichsten deutschen und internationalen Produktions- und Verleihunternehmen. Dort unter anderem für Schuh des Manitou, Der Untergang, zuständig. Aber jetzt ist er Geschäftsführer der UFA Cinema GmbH, einem neuen und, wie Sie hoffen, denke ich, großen Player in der deutschen Kinolandschaft. Florian Gallenberger, schönen guten Abend.
Hallo.
Hat, was vielleicht nicht alle wissen, Philosophie, Psychologie und auch Russisch studiert. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich aber als den Mann, der 2001 den Oscar gewonnen hat für Kieroser. Jetzt ist er mit der internationalen Produktion John Rabe auf der Berlinale. Und ich begrüße Wieland Speck, leitet seit 15 Jahren die Sektion Panorama hier auf der Berlinale. Ein wunderbares Programm, in dem oft die wirklichen Entdeckungen zu finden sind. Außerdem ist er Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Ich weiß nicht, wie viel Zeit oder Gelegenheit Sie hatten, hier auf der Berlinale ein bisschen was zu sehen. Mir scheint, das Tolle ist, wir haben im Grunde genommen so ein Fernrohr, wo wir in die Vergangenheit noch gucken können. Denn das, was wir hier sehen, ist vor der Finanzkrise entstanden. Was gibt's da für Entwicklungen? Wie schätzen Sie das ein? So das Verhältnis Low-Budget, High-Budget-Produktion. Wie ist das hier auf der Berlinale?
Also die Berlinale, wie jedes große und wichtige Festival, hat natürlich die ganze Bandbreite von den ganz kleinen Filmen, die teilweise Filmhochschulabsolventen für ein paar tausend Euro herstellen, bis zu den 100 Millionen Dollar Produktionen. Und das Schöne an Kinofilmen aus meiner Sicht ist ja, dass es nicht immer nur eine Frage des Geldes ist, sondern in erster Linie lebt Kino davon, was für Geschichten erzählen sie, wie können sie ihr Publikum faszinieren. Und das kann man mit wenig Geld machen und viel Geld machen. Und von dem her gibt es da auch keine Faustformel. Und ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, mir geht es jetzt ganz schlecht, weil ich habe jetzt nicht 50 Millionen Dollar gehabt, sondern jeder hat gesagt, in der Regel findet ein guter Film dann auch die Finanzierung, die er braucht, und man kann das umsetzen, was die kreativen Autoren, Regisseure, Schauspieler sich auch vorstellen.
Ist das bei Ihnen ein Panorama-Aspekt?
Also es ist ja so, dass die meisten Filme bei uns ein geringes Budget haben, die europäischen allemal, und nur bei den Amerikanern sind ein paar sehr, sehr große Budgets dabei. Ich glaube, dass diese Entwicklung, die im Moment läuft, erst im nächsten Jahr spürbar sein wird, und wenn, dann eigentlich im Mittelfeld dessen, was wir Independent Cinema nennen, was meistens dann aber Arme sind von großen Studios. Das heißt, das Geld kommt von großen Quellen, wird aber Independent sozusagen durchgesetzt. Ist ja die Entwicklung gewesen der Filme, die für uns das Standbein waren in den 80er Jahren, die American Independence, die haben sich entwickelt inzwischen eben zu einer Industrieform. Und dieses Format ist wahrscheinlich jetzt das, was am meisten in Gefahr ist. Das wird dazu führen, dass die kleinen Filme, die man jetzt weniger sieht, auch wiederum eine Chance haben, nach vorne zu kommen. Also es wird da verschiedene Bewegungen geben, es wird sehr dynamisch werden.
Also Independent, so die mittlere Kategorie, muss man mal sagen, dass nicht nach deutschen Verhältnissen, sondern nach amerikanischen Verhältnissen bewegt sich das ja in so einem Rahmen von, sagen wir mal, 15 Millionen bis 45 Millionen. Ist natürlich überhaupt nicht das, was für uns hier Mittelklasse ist.
Naja, das ist richtig. Und man hat natürlich dann auch die Filme, die aber durch dieses sehr viele Geld in der Welt erst zustande gekommen sind. Die gab es vor 15 Jahren noch gar nicht. Das heißt, ein Film mit einem großen Star, und darum wird dann ein Produkt gebaut, und da kommen dann Fundinggelder von Leuten, die mit Film gar nichts zu tun haben, dazu. Und das ist, glaube ich, das Produkt, das weniger werden wird. Und da müssen wir sehen, dass die Wirtschaft natürlich nicht leidet, einerseits. Andererseits kann das auch zum Besseren führen.
Was haben Sie denn damit für Erfahrungen gemacht, Herr Gallenberger? Weil John Rabe ist ja französisch, deutsch, chinesische Koproduktion, Japaner waren dabei. War das schwierig, die ins Boot zu holen? Insbesondere die Japaner bei dem Thema Nanking?
Das war sehr schwierig. Also der Film, wie Sie sagen, geht ums Nanking-Massaker, was in Japan ein totales Tabuthema ist. Wir haben kein japanisches Geld in dem Film. Dieses Risiko wollte kein japanischer Produzent oder Verleiher eingehen. Wir haben japanische Schauspieler, sehr große japanische Stars, die zum Glück gesagt haben, es ist Zeit, dass wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, dass wir die Verantwortung, die wir haben für das, was geschehen ist, auch übernehmen und das nicht weiter totschweigen. Und deswegen wollen wir in dem Film mitmachen. Aber wie Sie sagen, der Film war relativ teuer für einen deutschen Film. Also die Budgets sind ja sehr relativ. In Deutschland ist alles, was über 10 Millionen ist, schon ein sehr, sehr großes
Budget. Können Sie sagen, wie viel?
Ja, so 17, 18 Millionen in dem Dreh lagen wir. Und das lässt sich dann nur zusammenbringen, wenn man eben, wie wir jetzt, einen französischen Partner und dann noch chinesisches Geld in dem Film drin hatten. Womit man natürlich dann als Kreativer auch der Diener vieler Herren ist und die verschiedenen, also ein Großteil der Aufgabe dann darin besteht, den Film sozusagen, den Kern des Films zu bewahren vor dem Zugriff möglicherweise vollkommen unterschiedlicher Interessen der Co-Produzenten.
Wie läuft denn das? Die wollen doch mitreden irgendwie. Ich meine, die geben das Geld, also wollen sie auch mitreden.
Vollkommen zu Recht. Also ich meine, wenn ich Geld geben würde für den Film, würde ich vielleicht auch mitreden wollen. Das Schwierige ist eben nur, also in unserem Fall war das, die Chinesen hätten gerne mehr Chinesen im Film gehabt und die Franzosen wollten mehr Franzosen und die Deutschen wollten mehr Deutsche, und das ist natürlich nicht erfüllbar, sodass man echt einen Balanceakt finden muss, um die Geschichte nicht sozusagen an den gehen zu lassen, der sich vielleicht mit dem stärksten Druck da gebart. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die Regisseuren bei den großen Budgets immer zukommen, weil je mehr Geld drin ist, desto nervöser werden die Leute, desto mehr Druck entsteht und desto stärker ist dann auch die Einflussnahme oder der Versuch der Einflussnahme.
Ein Teil dieses Budgets, das geht doch drauf, muss man fast schon sagen, für Teaser, Trailer, die ganze Werbe-, Marketing-Sache. Muss man die tatsächlich so groß fahren? Also ich habe immer das Gefühl, gerade bei deutschen Produktionen, die nicht so wahnsinnig viel Geld haben, schluckt das, naja, ein Viertel, ich habe mir sagen lassen, gelegentlich sogar die Hälfte des Gesamtetats.
Das ist in der Tat so. Und das ist eine Reaktion, die zum einen mal in Deutschland daher führt, dass wir inzwischen eine immense Anzahl von Filmen haben, die ins Kino kommen. Wir haben knapp 500 Filmstarts im Jahr. Das heißt, jede Woche starten 10 Kinofilme und die alle buhlen ums selbe Publikum. Und die Aufmerksamkeit kann man leider halt nur mit Werbung, mit diesen Maßnahmen erreichen. Das ist auch alles leider nicht billiger geworden. Und das ist sicherlich eines der großen Probleme, nicht nur für Deutschland. Also in Hollywood ist es auch so, ungefähr das, was ein Film in der Produktion kostet, wird nochmal weltweit dann für Marketing ausgegeben. Und das sind ganz normale Werte. Und diese Spirale dreht sich leider immer weiter nach oben. Und das ist eines der großen Probleme, warum viele sehr interessante und schöne Filme, also gerade das, was im Panorama hier geboten werden wird, wo man sagt, das ist wirklich für ein Kinopublikum ein ideales Angebot, geht unter in dieser großen Marketing-Schlacht.
Das ist genau die Erfahrung natürlich, die wir auch machen. Und vielleicht, was ich vorhin ansprach, vielleicht wird sich etwas verbessern, gar in der Situation, würde natürlich damit zu tun haben. Das heißt, die Masse an Filmen nach der digitalen Revolution, aber auch nach dieser unglaublichen Geldflut, mit der wir ja zu kämpfen hatten, und jetzt sieht es wieder anders aus, hat dazu geführt, dass die Nummer an Filmen einfach riesig geworden ist in der ganzen Welt. Es sind dermaßen viele Filme, dass alle Probleme haben, die zu verdauen. Der Markt, die Kinos, das Festival, egal wo man hinschaut. Und wenn sich da wieder was reguliert, gut, dann kostet es natürlich Köpfe. Das darf man nicht vergessen. Aber es kann auch wieder zum Besseren werden, denn jeden Film zu platzieren, das wird fast unmöglich.
Sorry, wenn ich das so platt sage. Also für mich ist Kino ja wirklich Kunst. Ja? Aber das klingt doch ein bisschen nach Autoindustrie. Ich hab eine Überproduktion. Jetzt haben wir eine Finanzkrise. Was wird passieren? Ich werde weniger Autos produzieren. Das heißt, ich werde wahrscheinlich im nächsten Jahr, wenn nicht sogar schon in diesem Jahr, weniger Filme sehen. Wird doch vermutlich so sein,
oder? Nee, man wird nicht weniger Filme sehen, weil der Markt ist ja übersättigt.
Also ich werde genauso viel sehen.
Man wird es als Zuschauer nicht merken.
Richtig, es wird weniger produziert. Sorry.
Ja, man wird es als Zuschauer nicht merken. Die Industrie wird natürlich leiden, das ist ganz klar. Und das ist eine Gefahr dabei, mit der man umgehen muss. Aber der Zuschauer wird es nicht merken. Wir haben ja das Problem, dass die Filme, die wir sozusagen in den Markt versuchen zu bringen, im Festival, und Panorama hat genau diesen Ansatz. Ich möchte für diese Filme ein Leben entwickeln nach dem Festival. Mhm. Erst dann habe ich das Gefühl, meine Arbeit ist erfolgreich. Das wird in der Tat eben immer schwieriger.
Das ist wahrscheinlich total indiskret jetzt, weil ich gar nicht weiß, an welchem nächsten Projekt Sie arbeiten. Aber merken Sie da schon was von?
Ich glaube, was ein kleiner Unterschied ist in Deutschland und Amerika, ist, dass die deutsche Filmwirtschaft ja doch recht stark subventioniert und durch Institutionen auch getragen wird, durch die Filmförderanstalten und so. Wo ich denke, dass möglicherweise uns dieser ganze Finanzkrisen-Problemherd nicht ganz so sehr betreffen wird wie jetzt in Amerika, wo das ja sehr viel stärker aus der Wirtschaft kommt. Und auf Ihre Frage zu antworten, ja, ich habe ein Projekt im Auge. Ich kann das auch sagen, das ist die Adaption von Nazis im Goldbund von Hermann Hesse. Wow. Ein Buch, das ich als 17-Jähriger über alles geliebt habe.
Ja. Darf man aber heute nicht mehr laut sagen. Die meisten Leute sagen, Hesse ist irgendwie,
ist keine gute Literatur. Hesse ist out, ja, aber ich glaube, das ist ein, also ich finde, das ist ein tolles Buch. Und ich muss ja sozusagen auch einen persönlichen Film machen. Und ich habe das schon seit 8-9 Jahren immer mal wieder versucht. Und jetzt schaut es so aus, als wenn ich das machen könnte. Freue mich darauf.
Auch mit internationalem Geld, oder?
Ich denke, der Film wird relativ teuer sein. Das spielt ja im Mittelalter und hat ja Pest und Krieg und alles, was man sich so wünscht als Filmemacher. Und das wird wahrscheinlich nur mit deutschem Geld nicht zu stemmen sein.
Okay. Ja. Irgendwie hält sich der Mythos ja relativ hartnäckig, dass Low Budget eigentlich nur ein anderer Ausdruck für künstlerisch wertvoll ist. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Zumal man in der Finanzkrise damit rechnen muss, und wir haben es eben schon mal angesprochen, dass alles nach unten gerechnet wird. Und es geht damit auch dem Low-Budget-Film vielleicht noch mehr an die Gurgel. Sie haben ja gesagt, Herr Speck, kann auch das Gegenteil der Fall sein. Im Kino gilt normalerweise der Satz, am Rande des Abgrunds ist es besonders spannend. Mag sein, insbesondere wenn es um die Geschichten geht, die dann erzählt werden. Aber zuweilen ist es am Rande des Abgrundes eben auch besonders frustrierend. Sie haben eben genickt, zustimmend an der Stelle, wo es hieß, naja, 10 Tage mehr, Drehtage mehr machen es auch nicht unbedingt.
Na, ich glaube, weil das natürlich, wenn Sie so einen gewissen Druck haben, auch dazu führt, dass Sie sich mit manchen Dingen intensiver im Vorfeld auseinandersetzen müssen. Und gerade in der heutigen digitalen Produktionszeit, wo es natürlich auch immer wieder die Verlockung gibt, zu sagen, naja, jetzt nehmen wir die Einstellung noch mit und jetzt probieren wir das noch und sonstige Dinge. Da entstehen manchmal sehr interessante Sachen, aber manchmal führt es auch dazu, dass man ein bisschen so den, von was der Florian vorher gesprochen hat, so den Faden und den Druck etwas verliert und die Geschichte etwas auch dadurch aus dem Auge verliert. Das ist alles Vor- und Nachteile und Ich glaube, das Gute am Film ist, es ist eine Kunstform und eine Kunstform kann sich mit allen Gegebenheiten auch arrangieren, wenn das, was man erzählen will oder machen will, die richtige Geschichte ist.
Ich widerspreche ja ungern Dieter Kostlik, aber er hat ja eben gesagt, also wenn man weniger zur Verfügung hat, dann hat man auch weniger zu verlieren. Ich hatte das Gefühl, dass wir in dem Film gerade eben gesehen haben, dass die, die so einen Low-Budget-Film gerade machen, ziemlich viel zu verlieren haben. Die haben nämlich unter Umständen die Möglichkeit zu verlieren, den nächsten größer zu machen, wenn das, was sie gerade im Moment machen, floppt. Wie sehen Sie das denn aus Ihrer Erfahrung? Ich meine, Sie haben ja auch klein angefangen.
Ich hatte gerade gedacht, der Film, den wir in Mexiko gemacht haben, das war ja ein Hochschulabschlussfilm, also ja, lowest budget sozusagen. Budget, ja. Und als wir fertig waren, hatten wir damals 80.000 Mark überzogen. Ich habe das selbst produziert, das war sozusagen meine Schulden. Und ich war vollkommen deprimiert. Aber das Gute war, es hat sich keiner drum gekümmert. Wenn ich jetzt sozusagen den letzten Film ansehe, wo wir, und ich dachte damals, unser Problem ist, dass wir kein Geld haben, muss ich sagen, umso mehr Geld ist, umso mehr Probleme sind es dann auch. Ja. Und der Druck ist wirklich dann einfach sehr groß, weil man einfach spürt, was hängt da alles mit dran. Also ich bin niemand, der sagt, es ist mir egal, wie es dem Produzenten mit dem Film ergeht. Und ich bin jemand, der zu Verantwortungsgefühl neigt und ich fühle mich dem Film verantwortlich gegenüber und natürlich auch dem Produzenten. Und das ist eine schwierige Situation dann.
Wenn ich Ihnen jetzt anbieten würde, passen Sie auf, Sie können entweder einen sehr teuren Film machen, so richtig High-End mit sehr viel internationalem Geld, oder Sie können die Geschichte, die Sie gerade verwirklichen wollen, mit weniger Geld machen, aber mit großer Freiheit und okay, die 80.000 Euro in dem Fall, wenn Sie überziehen, kriegen wir auch irgendwie hin.
Ich könnte keinen Film machen, der mir nichts bedeutet, das kann ich nicht, weil ich nur dann weiß, was ich will, wenn es eine Relevanz für mich hat. Ich könnte nichts sagen, der Schauspieler soll die Hose anhaben oder die Hose oder so gehen, wenn es für mich nichts bewirken würde. Und deswegen könnte ich, glaube ich, keinen Film machen, auch wenn er sehr gut bezahlt wäre, der mir nicht selbst was bedeutet.
Reizt Sie denn die eine Möglichkeit mehr als die andere? Also reizt die Möglichkeit, ich kann mir das vorstellen, ja, dass die Möglichkeit, einfach mehr Geld zu haben, mehr aus dem Vollen schöpfen zu können, trotz der Nachteile?
Ich glaube, es geht darum, jeder Film ist vollkommen anders. Und man muss sehen, was ist richtig für diesen Film. Also das kleine Budget gibt eine Freiheit in der Arbeit. Und es gibt Filme, wo diese Freiheit wahnsinnig wichtig ist, weil eine Spontanität in dem Film drin sein muss. Es gibt Filme, die sind riesig groß, wo das Budget stimmen muss und wo gar nicht so freiheitlich gearbeitet werden kann, weil alles so sehr geplant sein muss, sonst kann man es gar nicht umsetzen. Von daher gibt es vielleicht das richtige Budget für den Film und für den Film, aber es ist nicht besser, wenn es größer ist, automatisch.
Okay. Wobei ich denke, in Amerika denkt man schon tendenziell in die Richtung, dass es besser ist, wenn es größer ist, oder?
Ich glaube, in Amerika ist dieser Independent Market, der ist wahnsinnig groß und es gibt wahnsinnig viele Leute in Amerika, die sehr low-low-budget arbeiten. Mhm. Wir sehen meistens eben diese großen, dicken Produktionen.
Herr Schweck, Sie sehen diese Filme ja über einen riesig langen Zeitraum jetzt schon, diese Low-Budget-Filme. Was hat sich da verändert im Stil, in der Machart, in den Themen?
Nun, also das Digitale hat natürlich extrem viel verändert, das ist klar, aber davor waren auch immer Auf- und Abbewegungen eigentlich zu spüren. Es gab dann in den 90ern den Zug durchaus mit sehr, sehr wenig Geld, möglichst so auszusehen, als hätte man sehr viel mehr Geld gehabt. Das heißt, die Erzählweise wurde sehr viel genrehafter oder auch klassischer. Die Konflikte wurden abgeschwächt, möchte man sagen. Also sozusagen eine gewisse Demokratisierung vom Drehbuch schon spürbar. Das hat ja jetzt dazu geführt, dass jeder Film 7 Skriptdoktoren braucht und nachher später im Vertrieb einen Weltvertrieb und einen PR-Agenten. Also es sind immer mehr Leute involviert worden auf dem Weg auch der Entwicklung des unabhängigen Films. Das Digitale hat das Ganze nochmal aufgebrochen. Plötzlich wurde es wieder vollkommen wild. Zu wild für viele, auch für die Zuschauer, wo man sich dann festhalten muss im Kinositz, damit einem nicht schlecht wird, weil die Nackenkamera, wie ich das immer nenne, hinter den Protagonisten herrennt. Editing Room gibt es nicht mehr. Das Chaos im Schneideraum ist gigantisch, weil so viel Material eben gedreht wurde. Das hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt. Wir kommen wieder zu klassischeren Formen, auch beim unabhängigen Film. Mhm. Aber klassisch im Sinne von, was früher als Produktklassik fast gesehen wurde, benutzen jetzt Autoren. Filmemacher. Also es ist eine sehr spannende Auf- und Abbewegung, die ist ständig in Bewegung und ich sehe im Moment eigentlich einen ganz guten Zug wieder zum präziseren Erzählen, nachdem wir jetzt eine Weile wirklich auch genossen haben, diese entfesselte Kamera.
Und das Publikum, sehen die irgendwie anders?
Also bei mir ist es ja total direkt gelinkt zum Publikum. Wenn ich was aussuche, dann muss ich mir ja schon vorstellen, ich bin mein Publikum, ich stehe ja nachher bei denen auch vor der Bühne, also es wird sehr direkt und glücklicherweise folgen die bislang. Ja? Das ist also das, die, ich möchte sagen, die Diskrepanz mit dem Publikum und dem Film, den ich bringe nach Berlin, wenn das funktioniert, dann wird erstens der Film erfolgreich und zweitens haben wir dann auch das Beispiel dafür, was ein Trend sein kann fürs nächste Jahr. Also man hat doch sehr viel Trend gespürt zu haben, wenn man so ein Programm macht.
Machen Sie einen aus schon?
Bitte?
Machen Sie einen Trend aus schon?
Naja, den habe ich im Prinzip schon geschildert, also präziseres Erzählen, durchaus klassische Strukturen, aber Autoreninhalte, also Inhalte, wo es was, um was geht. Nicht, dass man bloß den Teetopf sozusagen als Geschenk vor sich herträgt, sondern es geht um Dinge, die die Gesellschaft auch berühren, verändern, Prozesse in der Gesellschaft zeigen. Griechischer Film beispielsweise, Strella, jetzt im Programm, kommt daher wie eine Tragödie. Dieser Mann ist ein wilder Straßenkämpfer neulich noch gewesen und kommt dann plötzlich mit dieser Tragödienform her und findet am Ende, man denkt schon, das muss alles im Blutbad enden, Tragödie, und er findet eine ganz moderne Wendung zum Schluss, die wirklich hochinteressant ist. Also es ist sehr spannend im Moment.
Ist das bei Ihnen auch so? Also man weiß ja, in Zeiten, wo es knapper wird, fangen die Leute an, mehr Komödien zu machen. War immer schon so. War schon zur Zeit des Nationalsozialismus so. Und ich glaube, man kann die ganzen Krisen durchgehen, stellt man immer fest, aha, da kommen mehr Komödien auf den Markt.
Also man kann zwei Sachen feststellen. Erstmal, die Leute gehen mehr ins Kino. Also wenn wir uns die Zahlen jetzt gerade Januar abgeschlossenen Zahlen ansehen, also da ist von der Krise nichts zu merken. Das ist ein Eskapismus, der traditionell immer bei großen Krisen stattgefunden hat, weil das natürlich ein relativ günstiges Vergnügen, eine günstige Flucht aus der Realität ist. Und natürlich versuchen Filmemacher oder Studios darauf zu reagieren und jetzt eher mit Komödien, mit Romantic Comedy, mit leichten Stoffen zu kommen, weil wenn man den ganzen Tag sozusagen nicht weiß, wie man seine Miete zahlen will, dann will man abends nicht wirklich im Kino ein hochdepressives Drama sehen. Also das sind natürlich ganz normale Zusammenhänge und darauf reagiert natürlich eine Branche oder die Industrie sehr schnell und versucht da natürlich auch, sich richtig aufzustellen.
Anmerkung noch dazu?
Ach, mir fällt ein, dass ich, was ich gut finde jetzt also am deutschen Film im Augenblick, ist, dass er sehr, sehr vielfältig geworden ist. Also wenn ich Jahre zurückdenke, wo man so immer versucht hat herauszufinden, welches Pferd ist es, auf das ich setzen muss, sehe ich jetzt eine wahnsinnige Bandbreite und es geht vom großen historischen Kriegsdrama, wie jetzt John Raabe, über Sturm, einem ganz präzisen und engagierten Film hin zu ganz kleinen Filmen. Und es ist alles sehr gut und sehr interessant und das ist eigentlich die tolle Entwicklung, weil das spricht dafür, dass diese ganze Szene recht gesund ist im Augenblick.
Vielleicht auch mit ein bisschen mit unserem nächsten Thema zusammen, denn eine wirkliche Innovation bei der Berlinale ist seit einigen Jahren ja der Talent Campus. Eine grandiose Möglichkeit für junge Filmemacher, sich auszutauschen, internationale Kontakte zu knüpfen hier in Berlin, vor allem aber auch Ideen einzureichen und dann vielleicht sogar einen Film zu realisieren. 4000 Einreichungen gab es in diesem Jahr. Sie wissen, das Verfahren ist so, 5 Ideen werden umgesetzt, im kommenden Jahr dann auf der Berlinale uraufgeführt und einer von diesen Filmen kriegt einen Preis. Das Thema für dieses Jahr hieß The Wall, die Mauer. Campus-Experten und Coaches auf dem Talent-Campus sind bekannte Großmeister des Kinos. Diesem Jahr Sir David Hare, Bertrand Tavernier, Wim Wenders war wieder dabei, Andreas Dresen und dann auch ein wirklich international bekannter Kameramann, zweifacher Oscar-Preisträger Janusz Kaminski, bei uns bekannt vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Steven Spielberg, also Schindlers Liste, der Soldat James Ryan, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Der Talent-Campus, wir haben ihn besucht und waren dabei. Er durfte übrigens nur auf der indischen Seite drehen. Er hatte einen Kollegen auf der pakistanischen Seite und die beiden haben sich erst hier in Berlin jetzt tatsächlich kennengelernt und vorher nur also über Internet und Telefon miteinander kommuniziert. Das zeigt ja, dass dieses Investment in Ausbildung, also nicht nur international, sondern auch für uns was bringt. Hängt damit die Hauptveränderung, also dafür, dass der deutsche Film auf einmal richtig boomt, klasse ist, die Leute reingehen, er einen Namen hat, hängt das damit zusammen oder gibt es da noch andere Gründe für?
Also ich sehe eine Menge Gründe da drin. Das ist sicherlich ein wichtiger Grund, aber es ist auch eine gewisse bleierne Zeit gewesen in den frühen 90ern. Auch direkt nach Mauerfall dachte man, jetzt müssten eigentlich diese Geschichten aus den Ritzen sprießen. Und das ist ja nicht gekommen. Das hat man aber auch schon in anderen Ländern beobachtet. Wenn große Umstürze sind, ist man auch erstmal sprachlos, bis die Geschichten kommen. Also es hat eine Weile gedauert, aber dann mit großer Lust. Also wir sehen eigentlich, gerade im Festival hat man ja immer versucht, immer Filme aus der ganzen Welt zu haben, wir gehen nicht jetzt nach Globus vor. Ja. Dennoch willst du jede Region möglicherweise doch nichts verpasst haben, sagen wir so. Und wir stellen fest, es sind Sinuskurven. Es läuft tatsächlich kulturell so. Ich denke, dass Deutschland eben gerade wirklich sehr eine potente Phase hat. Aber ich glaube, dass Ausbildung natürlich viel damit zu tun hat, wobei wir natürlich extrem viel Menschen gerade ausbilden. Auch da muss man ein Auge drauf werfen, dass man nicht Millionen Filmemacher macht. Filmförderung hat viele Jahre den Fehler gemacht, alles neu zu entdecken und jedes Jahr, I don't know, 150 neue Regisseure auf den Markt zu schmeißen. Keiner konnte seinen zweiten Film machen. Also Kontinuität ist ein wichtiger Aspekt dabei. Und was wir an der Diversität gerade haben, ich glaube, das zeigt eine gesunde Einstellung, die im Zusammenwirken aller Kräfte eigentlich im Moment zu sehen ist.
Da hatten Sie doch auch mit zu tun. Also in Ihrer Zeit, da wurden doch und werden ja auch immer noch extrem viele Leute fertig, von denen es ja die wenigsten wirklich schaffen, dann ihren eigenen Film zu machen.
Also es gibt in Deutschland im Augenblick 7 wirkliche Vollfilmhochschulen und einige Kunsthochschulen, die Filmprogramme haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass im Jahr um die 100 Regisseure fertig werden an Filmhochschulen. Und ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie viele Filme in Deutschland pro Jahr gemacht werden, aber es ist bei weitem zu wenig. Das heißt, der wirkliche Knackpunkt in der Karriere eines Filmemachers ist eigentlich der Übergang von der Filmhochschule ins tatsächliche professionelle Filmemachen. Und da gibt es auch also wirklich tolle Initiativen. Du hast vorhin First Steps mal erwähnt, also Nachwuchsförderpreise, die gerade an dieser Schwelle, wo man Geld verdienen muss und irgendwie auch was braucht, was einen ein bisschen pusht, wirklich toll mithelfen. Aber natürlich ist das eine Konkurrenzsituation. Und wenn ich so an die Kurse, die ich an der Hochschule mitgekriegt habe, denke, dann sind das pro Kurs normalerweise um die 2 Menschen, die tatsächlich dann beim Filmemachen ankommen, von 12, die studiert haben.
Und da bin ich doch eigentlich gekniffen, wenn ich ausgerechnet, also in dem Moment, wo ich, wenn es da nicht klappt, möglicherweise wirklich verloren habe, in dem Moment muss ich eigentlich schon wissen, wie gehe ich auf jemand wie Sie zu und verkaufe meinen Film.
Das ist auch, glaube ich, ein Teil, der erst in den letzten Jahren wirklich bei den Filmhochschulen angekommen ist. Also man hat natürlich in der klassischen Ausbildung früher an den Filmhochschulen immer sehr sich auf die klassische Filmlehre beschränkt und die ganzen Fragen Marketing, wie funktioniert eine Finanzierung, wie funktioniert der Verleih, wie versucht man die Partner zu kriegen. Das ist was, was heute sehr intensiv gelehrt wird und deswegen den Leuten da ein großer Vorteil entstanden ist. Auf der anderen Seite ändert es nichts daran, dass es halt einfach, es gibt 200 Filme, die in Deutschland im Jahr ins Kino kommen, deutschsprachige Kinofilme ungefähr. Wenn jedes Jahr 100 Regisseure rauskommen, dann können Sie sich ausrechnen, wie groß die Chancen sind, da auch dabei sein. Aber auf der anderen Seite ist das der Treibstoff, der unsere Industrie in der Zukunft am Leben hält. Wenn wir nicht kontinuierlich in die Kreativität unseres Nachwuchses investieren, wenn wir nicht alle was dafür tun, dann werden wir in 10 Jahren, wenn irgendwie die etablierten Regisseure irgendwann sich zur Ruhe setzen, nicht die Leute haben, die nahtlos einsteigen können. Also man muss das Talent, wie beim Fußballspielen auch, die müssen halt spielen, die müssen arbeiten können, um irgendwann in der Bundesliga spielen zu können.
Aber wenn man vor ein paar Jahren mit Produzenten gesprochen hat, dann haben die gesagt, ach, das ist ein Jammer, diese ganzen schlechten Drehbücher, es gibt überhaupt keine richtigen Themen, das ist eigentlich alles Mist. Wie ist denn das jetzt?
Es gibt immer noch viele schlechte Drehbücher, aber das liegt natürlich daran, dass Drehbuchschreiben wahrscheinlich der einzige Teil in der ganzen Filmproduktionskette ist, was jeder machen kann. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich zum Schreiben berufen fühlen und bei manchen ist das immer die Frage. Aber natürlich, die Drehbucharbeit ist eine der wesentlichsten Themen, weil am Ende des Tages ist das Drehbuch wirklich, man kann es nicht oft genug sagen, das Elementarste, was für jeden Film eine Rolle spielt. Und so die Arbeit am Drehbuch, die ist zeitaufwendig, da muss man natürlich auch den Atem haben, das können sich viele Produktionen leider auch nicht leisten. Und das ist der große Vorteil, den natürlich Hollywood hat, wo es ganz normal ist, dass es 20, 30 Drehbuchfassungen gibt, wo es ganz normal ist, dass irgendwie ein zweiter oder dritter Autor immer wieder mal reingeht, bis wirklich ein Buch entstanden ist, was perfekt ist. Das kann man sich in Deutschland manchmal nicht leisten.
Also ich meine, Sie haben eben alle gelacht an der Stelle, wo es hieß, also wo David Herr gesagt hat, also 10% sind eigentlich Drehbuchschreiben, der Rest ist sich mit Leuten treffen, die ständig einem wieder reinreden und das Drehbuch verändert haben wollen. Aber das kann jemand wie Ihnen doch eigentlich keinen Spaß machen.
Also ich dachte gerade, als diese Szene kam, dachte ich, vor unserer letzten Drehbuchfassung saß ich da mit 47 Schreibmaschinenseiten von Drehbuchanmerkungen von allen Co-Produzenten. Und das ist man dann wirklich im Moment da und sagt, das ist ja schon ein Drehbuch in sich. Ja. Also das ist also Spaß, aber das ist ja auch Arbeit, das ist ja nicht alles Spaß. Und das sind auch dann die Prüfsteine, wo man durch muss. Also man muss sich auch durchsetzen können und wissen, dass man sich durchsetzen will. Und wenn man sozusagen konfrontiert wird mit den Wünschen der anderen, ist das jedes Mal auch ein Test für die eigene Vision, weil möglicherweise hat er eine bessere Idee. Dann ist es ja blöd, sich nicht darauf einzulassen. Und von daher versuche ich dann zu sehen, die schlagen das vor, die werden sich was dabei denken. Ich setze mich damit auseinander und wenn ich überzeugt bin, dass ich recht habe, dann muss ich eben versuchen, mich durchzusetzen.
Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber um da erfolgreich zu sein, braucht man da eine bestimmte Psychostruktur?
Ja. Also ganz sicher. Ich glaube, es geht nicht nur um Talent. Also ich glaube, Beharrlichkeit, Zähigkeit ist wahnsinnig wichtig. Sonst bricht man einfach vorher irgendwann zusammen.
Wie haben wir das denn eigentlich geschafft im deutschen Film, das haben wir ja alle gesagt, der wirklich richtig gut dasteht im Moment, von diesem Komödientrend wegzukommen? Wie hat denn das funktioniert?
Also ich würde auf die Filmförderung gucken, ein bisschen. Wir haben lange Fehler gemacht, und zwar den Fehler, wenn ein Film erfolgreich war, dann sind alle Förderungen auf dieses Rezept aufgesprungen und man wollte jetzt plötzlich diesen Film vertrippeln, verzwölffachen. Hat noch nie geklappt, diese Idee. Und das hat man aber sehr lang gemacht bei uns eigentlich. Mhm. Und ich glaube, dass die Diversität, also ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, wie es dazu kommt, dass jetzt plötzlich divers gedacht wird. Aber offensichtlich tut man es. Und darüber sollten wir wirklich uns freuen und das auch als Qualität erkennen, so dass das nicht einfach wieder so verschwindet, genauso wie es gekommen ist.
Sie schmunzeln.
Nein, er hat vollkommen recht. Ich glaube, ein Faktor hat auch eine Rolle gespielt und das ist ein finanzieller Faktor. Vor 10, 15 Jahren war eine Komödie das einzige oder eines der wenigen Dinge, was man mit einem deutschen Budget finanzieren konnte. Da hat sich natürlich die technologische Entwicklung, wie man heute mit Spezialeffekten umgehen kann, was es heute kostet, manche Dinge zu machen. Also gewisse Special-Effect-Movies, die waren vor 20 Jahren nicht denkbar, weil sie einfach qua Definition 50 Millionen Mark gekostet hätte. Heute, wo man solche Dinge zu Hause an einem kleinen Laptop teilweise machen kann, kann man natürlich einen Fantasy-Film auch für 10 Millionen herstellen, der ausschaut wie ein Film, der aus Hollywood kommt. Weil man darf eins ja nie vergessen, für das Publikum, das ins Kino geht, gibt es nicht das Denken, deutscher Film, internationaler Film. Die wollen für die 6 oder 7 Euro, was die Kinokarte kostet, wollen sie den besten Film haben für ihr Genre, das sie sich erwarten können. Und den müssen sie liefern, wenn sie bei dem Publikum punkten wollen.
Meine Tochter wäre übrigens froh, wenn die Kinokarten wirklich 6 Euro kosten würden.
Ich wäre froh, wenn sie 10 Euro kosten würden.
Es gibt immer wieder Schauspieler, die durch ihren Einsatz, also künstlerisch oder auch politisch engagierte Beiträge möglich machen. Das bedeutet durch ihren eigenen Namen, durch eine geringere Gage oder durch eine Eigenbeteiligung an Filmen aus dem eigenen Portemonnaie, Filmen, die normalerweise im Mainstream-Kino vielleicht keinen Platz hätten. Also ein Beispiel dafür wäre vielleicht so jemand wie George Clooney. Schauspieler können aber noch auf eine ganz andere Art und Weise jungen Filmemachern und Kollegen unter die Arme greifen, nämlich indem sie ihre jahrelange Erfahrung weitergeben. Durchaus auch unentgeltlich. Mario Adorf war im vergangenen Jahr Mitglied der Berlinale Jury und zu Beginn seiner Karriere als Filmschauspieler hat er mit den damaligen Shootingstars gearbeitet. Das waren unter anderem eben Regisseure wie Rainer Werner Fassbinder oder Volker Schlöndorff. Und wir haben ihn dazu befragt. Also in der Industrie gibt es ja ganz klar den Gedanken, wir holen wieder mehr Senioren, weil die haben Erfahrung, das bringt was. Gibt es so eine ähnliche Entwicklung auch im Filmgeschäft?
Na, ich sehe da schon ein bisschen eine Bewegung drin, aber eine Bewegung, die sehe ich eigentlich ein bisschen als Zukunftsblick. Ich weiß nicht, ich hoffe, es wird ein Trend. Wir haben Filme, die sind absolut für Menschen ab, und das sind nicht Senioren, aber ab 45, also wirklich erwachsene Filme, ausgewachsene Filme. Da geht es um Themen, das würde die Jungen nicht interessieren. Und ich glaube, die Leute sind da, die ins Kino wollen. Und wir haben ja auch schon die ersten Kinos, die das im Übrigen versuchen, auch an sich zu ziehen. Hier in Berlin, der Ex-Filmpalast heißt jetzt Astor Lounge, wo es Valet-Parking vor der Tür und so weiter. Da braucht man auch die Filme dafür. Mhm. Die Filme sind aber in der Welt tatsächlich zu kriegen. Ich habe einen Film im Programm von Ivy Ho. Ivy Ho ist ein Superstar in Hongkong als Autorin. Sie hat ihren ersten Film gemacht. Das ist ein grandioser Film, der trifft mich total als Altersgruppe sozusagen. Ja. Und ich denke, dass da was entwickelbar ist. Wir müssen auch immer wieder arbeiten am Publikum, nicht nur die nächste Generation zu kriegen, sondern auch die man verloren hat.
Ich will zum Schluss ganz kurz nochmal auf diese Qualitätsdebatte, die wir ja ganz lange Jahre geführt haben. Also wie kann man die Qualität der deutschen Filme steigern und so weiter. Wir hören von der Debatte überhaupt nichts mehr. Die Qualität ist offensichtlich, finde ich auch richtig, ist ja richtig gestiegen. Frage ist, woran liegt das eigentlich?
Also ich glaube, es liegt daran, dass vor 15 Jahren ein relativ kleiner Kreis an Regisseuren die Macht oder die Kraft hatte, Kinofilme zu machen. Und das ist vielleicht auch durch die gute Ausbildung so angewachsen auf einen so großen Pool an Talenten, denen man das alles zutraut, sodass dass die Szene einfach agiler und lebendiger geworden ist und wächst. Und das ist das Wichtige, dass es Wachstum ist und nicht so eine Explosion. Nicht nur so eine Eintagsfliege, wo alle irgendwie sagen, oh toll, und dann bricht alles wieder zusammen, sondern es ist stetiges Wachstum und das ist das Gute.
Was natürlich auch heißt, wir haben ja am Anfang gesagt, also weniger Geld, wahrscheinlich insgesamt weniger Filme, die produziert werden wieder. Mhm. Das heißt natürlich auch aus der Innenperspektive, der Konkurrenzdruck wird härter.
Ja, das kann man diese Plattitüde sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Okay.
Ich glaube, dass es auch ein Austausch ist untereinander, der größer geworden ist. Dadurch, dass es mehr Leute gibt, die in dieser Branche jetzt richtige Filme machen können, ist das einfach, befruchtet man sich sozusagen gegenseitig im geistigen Sinne und es kommen gute Sachen dabei raus.
Das heißt, Sie können eigentlich aus dem Vollen schöpfen jetzt.
Absolut, nein. Die Vielfalt, die das deutsche Kino erreicht hat, ist, glaube ich, einer der wesentlichen Faktoren, warum es so beliebt ist und warum es die Debatte nicht mehr gibt. Es gibt Drama, es gibt Fantasy, es gibt Family Entertainment, es gibt Komödien, es gibt teure Filme, es gibt billige Filme, es gibt Arthouse. Also alles wird aus Deutschland bedient und jeder findet den Film, den er sehen möchte. Und das ist ja das Wesentliche für Kino, dass ich einfach eine Bandbreite habe und eine Qualität habe, die jeden befriedigt und jedem was anbietet.
Ich würde Sie ganz zum Schluss noch fragen, also vergessen Sie mal sozusagen Ihren Job, vergessen Sie mal, dass Sie auch Geld machen wollen damit. Was würden Sie denn dann gerne für einen Film machen? Wir hören doch alle jetzt nicht zu, ganz privat so.
Nee, das hat nichts mit Geld zu tun. Ich kann, ähnlich wie Florian das vorher gesagt hat, ich könnte nur Filme machen, die ich machen will. Also es gibt beim Filmemachen nicht diese kommerzielle Überlegung zu sagen, ich habe jetzt Geld oder damit kann ich Geld machen, weil dann können Sie kein Produkt abliefern. Man lebt 3 Jahre im Schnitt mit dem Film, den man ins Kino bringt. Das ist viel zu wertvolle Lebenszeit, als dass ich mich mit irgendwas beschäftige, was mich nicht selber berührt oder was ich nicht selber auf der Leinwand sehen möchte. Das ist eine Denke, die können Sie nicht haben, wenn Sie in unserem Geschäft sind.
Das freut mich, dass das so ist. Ernsthaft. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Kinofilm. John Raabe, meine Damen und Herren, ansehen, ins Kino gehen. So teuer sind die Karten auch nicht. Wie immer finden Sie weitere Informationen auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. Damit einen schönen Abend aus Berlin. Und in der kommenden Woche fallen wir aus, so geht das. Dann gibt es nämlich den Opernball aus Wien. Wir sehen uns deshalb in 2 Wochen wieder und dann heißt unser Thema Energie. Es geht um die Frage, Energie wird immer knapper. Gibt es dazu eigentlich echte Alternativen und wie die aussehen, wollen wir Ihnen zeigen. Ansonsten gilt, Sie wissen ja, das Leben ist manchmal wie im Kino, nur ohne Dolby. Tschüss.